Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Neuro-News-Updates vom ECTRIMS-Kongress 2023 in Mailand im Rahmen der Roche-Nervennarren-Podcast-Reihe. Mein Name ist Philipp Albrecht, mit mir ist Frau Professor Kerstin Hellwig und wir werden unsere aktuellen Neuro-News-Highlights vom ECTRIMS-Kongress besprechen und freuen uns, dass Sie zuhören. Hallo Kerstin, Tag 2 ECTRIMS. Wie war es denn? Was kannst du über Mailand und ECTRIMS berichten? Was hast du gestern gemacht?
Also, ich kann berichten. Wir haben, das hochsommerliche Wetter bleibt. Mein Hotel hat einen tollen Pool, in dem ich leider noch nicht war, weil das Programm so voll ist. Und was ich noch berichten kann, ECTRIMS ist toll, ist super hier zu sein, aber unfassbar enttäuschend waren die Pasta beim Mittagessen. Ich glaube, dass wir die vielleicht sogar in Bochum besser hingekriegt hätten.
Ja, hätte man eigentlich gedacht, dass die Italiener das so richtig drauf haben. Ich hatte mich schon gefreut auf richtig gute Pasta, aber da schließe ich mich dir an. Das war erstens mal in der Verfügbarkeit auch wieder Schlange, 9000 Leute, bis man überhaupt was kriegte, schwierig und dann von der Qualität auch nicht so, wie man es erwartet hätte.
Genau, aber wenn man dann den Kongress abends verlässt und irgendwo anders essen geht, ist das Essen hervorragend und auch die Pasta sind gut. Und letztlich sind wir auch hier nicht wegen der Pasta, sondern wegen des Programms. Und bevor wir jetzt zum MS-Teil nochmal übergehen, der natürlicherweise auf dem MS-Kongress den größten Raum einnimmt, wollte ich dich aber auch nochmal fragen, Philipp, was gab es denn Neues oder gab es irgendwas Neues deiner Meinung nach zu NMOSD oder MOGAD?
Ja, also ich habe, was ich als besonders neu tatsächlich mitgenommen habe, ist, dass es offensichtlich neben den bekannten Aquaporin 4 und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen auch Patienten gibt, die MOG-IgA in ihrem Serum haben und dann auch einen NMOSD-ähnlichen Phänotyp zeigen, vor allem mit Myelitiden und Hirnstammaffektionen. Das muss man sicherlich auch nochmal prospektiv genauer untersuchen und auch in größeren Kohorten, aber das könnte möglicherweise etwas Neues sein, dass auch ein IgA-Antikörper, der ja eigentlich eher auf Oberflächen, Körperoberflächen, in Schleimhäuten zu finden, dass das aber auch mit ZNS-Autoimmunität vergesellschaftet sein könnten. Zumindest gab es da einen Talk drüber.
Und dann eher Relapsing Remitting oder monophasisch wie sonst auch eher bei der MOG-AD als bei der NMOSD oder konnte man das noch nicht so genau stratifizieren?
Ich glaube, so weit ist man da noch nicht. Es gab monophasisch, aber es auch Patienten mit Relapses.
Mhm. Und auch noch keine Stratifizierung bezüglich der Therapie.
Bin ich nicht sicher, was die vorgeschlagen haben. Man muss ja wahrscheinlich eine B-Zell-gerichtete Therapie sich da überlegen. Aber da wurde nicht so genau drauf eingegangen.
Ja, gut. Also auf jeden Fall auch nochmal vielleicht eine neue Krankheitsaktivität. Mal gucken. Ich warte ja auch noch, ob wir irgendwann nochmal einen Antikörper finden bei der MS. Mal sehen. Auf jeden Fall.
Was gab es Neues aus deinem Gebiet? Schwangerschaft. Das gab es da bestimmt auch wieder. Ich habe viele Poster gesehen, aber ich glaube, das kannst du am besten erzählen, was da.
Ja, also es gab dieses Jahr keinen Workshop oder keinen Educational Kurs zum Thema Schwangerschaft. Es wird stattdessen am Freitag eine Session geben zu Female Health mit ein paar Vorträgen, aber die kennen wir noch nicht. Was es gab, waren einige Poster. Möchte ich von dem heutigen Tag, von dem Mittwoch, drei herausheben. Also wir haben ein Poster oder ich habe ein Poster vorgestellt, bei dem auch ganz viele Leute waren, ganz viele Fragen gekommen sind. Da sieht man, wie wichtig das Thema ist zum Thema Schwangerschaft bei Ocrelizumab. Da muss man sagen, dass die Menge der Schwangerschaften rasant ansteigt. Von letztem Jahr 2000 irgendwas, dieses Jahr auf 3000. Die Schwangerschafts-Outcomes, das ist so die Hauptbotschaft, sind komplett in dem Rahmen, was man erwarten würde. Also das sind sehr erfreuliche Ergebnisse, wobei man sagen muss, dass insgesamt auch noch viele Schwangerschaften nicht fertig sind, lost to follow-up sind, aber grundsätzlich kann man sagen, zu Anti-CD20 haben wir ungefähr bestimmt 1000 Schwangerschaften mit bekanntem Ausgang. Das ist schon eine ganz gute Menge. Neben mir wurde von einer französischen Arbeitsgruppe ein Poster vorgestellt, in dem Schubraten verglichen worden sind. Zum einen mal Fingolimod, Natalizumab und Anti-CD20 in der Schwangerschaft und Postpartum. Das sah super aus für die Anti-CD20-Schwangerschaften, am schlechtesten für die Fingolimod-Schwangerschaften, mittelmäßig für die Natalizumab-Schwangerschaften. Da muss ich aber sagen,
mit durchgezogener Therapie durch die Schwangerschaft?
Du stellst
oder?
Die richtige Frage, genau. Also das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Natalizumab wurde wirklich heterogen gegeben. Und auch da habe ich mich gestern noch mal mit Frau, mit der Sandra Vukosic unterhalten. Die macht die Schwangerschaften ja in Frankreich. Das ist total heterogen. Die hören zu früh auf. Und die fangen zu spät an nach der Geburt. Man muss ganz ehrlich sagen, und das wissen wir ja, dass Rebound kommen kann, wenn man Natalizumab zu früh absetzt und zu spät wieder anfängt, dann kann man das nicht mit einem Anti-CD20-Antikörper vergleichen.
Aber würdest du denn jetzt bei einer geplanten Schwangerschaft Natalizumab überhaupt mit Natalizumab in die Schwangerschaft gehen und es dann absetzen oder durch die Schwangerschaft durchgeben und dann auch, das war ja auch ein großes Thema, oder zumindest auf vielen Postern vertreten, subkutan gegen IV. Siehst du da Unterschiede? Wahrscheinlich ja nicht. Aber wie ist das beim Schwangerschaftsmanagement?
Da haben wir noch nicht genügend Daten, um das jetzt zu unterscheiden. Ich würde jetzt erstmal keinen Unterschied sehen. Ich glaube, also was mich unabhängig von der Schwangerschaft interessieren würde mit subkutan IV, ist, ob es Unterschiede in der Auftreten von neutralisierenden Antikörpern gibt. Aber ich würde auf keinen Fall Natalizumab absetzen, sondern würde das in gestreckten Infusionsintervallen weitergeben durch die gesamte Schwangerschaft. Und wichtig ist, das auch nochmal hier zu sagen, deswegen sah das meines Erachtens schlechter aus, dass man das Natalizumab, die letzte Infusion, irgendwann zwischen 30. und 34. Woche gibt und dann nach der Geburt weitermacht. Wobei ich das auch nochmal sagen möchte, mit dem Anti-CD20-Antikörper, die bleiben halt relativ schubfrei, auch wenn die gar keine Therapie kriegen in der Schwangerschaft. Das ist natürlich schon auch ein Vorteil.
Was ich mich da bei den ganzen Schwangerschaftstalks so ein bisschen gewundert habe, da redet man auch bei den Antikörpertherapien, also Anti-CD20, Natalizumab, auch über Breastfeeding. Ich verstehe gar nicht, ich meine, dann misst man, ob der Antikörper in der Milch drin ist. Wir geben die Milch ja beim Säugling nicht intravenös. Ist da überhaupt ein Risiko von einem Antikörper, der dann oral aufgenommen wird vom Säugling? Und da sind natürlich auch sehr geringe Konzentrationen, die da gemessen werden. Warum ja, ist das überhaupt, warum diskutiert man überhaupt drüber?
Also man diskutiert darüber, weil alle immer super vorsichtig sind mit Schwangerschaft und Stillzeit. Ja, das ist einfach so, dass man deswegen darüber diskutiert. Und das war auch total viele Fragen, auch bei mir am Poster. Ich persönlich glaube, dass jeder unter monoklonalen Antikörpern stillen kann, zumindest reife Neugeborene. Und es ist auch egal, was im Prinzip im Label dieses Antikörpers steht, weil das Risiko, der Antikörper wird in einem geringen Teil in die Milch reingehen. Wir werden zum Beispiel am Freitag Daten von meiner Arbeitsgruppe auch vorstellen zum Gehalt von Ofatumumab in der Milch. Da ist auch ein bisschen drin, aber wie du schon sagtest, ein reifes Neugeborenes kann diesen Antikörper wahrscheinlich nicht aufnehmen und von daher…
Zumindest nicht oral, ne? Das ist ja so.
Genau.
Ne? Das ist ja,
wird sich
ja
das, glaube ich, ändern in den nächsten Jahren, dass wir, und das müssen wir auch, wir kriegen viele monoklonale Antikörper überhaupt, wir haben sie in der NMOSD, wir haben sie in der Migräne, wir haben sie in der MS. Diese Substanzklasse wird uns begleiten. Viele dieser Erkrankungen sind, zumindest der Autoimmunerkrankung, sind junge Frauen. Aber das wird sich verändern. Ich sag mal, dass ich denke, dass so in 5 bis 6 Jahren alle Frauen oder die Neurologen auch so sicher sind, wie du jetzt sicher bist, dass sie die Sicherheit auch an die Frauen weitergeben können. Ne?
Anders ist ja sicherlich bei Small Molecules, da muss man natürlich gucken, die werden ja oral aufgenommen von den Patienten und dann auch wahrscheinlich mit einer guten Tissue Penetrance auch in die Milch übergehen und dann möglicherweise aus der Milch auch oral auf die Kinder der Patienten. Wenn wir jetzt schon bei Safety sind, Impfung, MS und Aging waren ja auch Themen. Was hast du da mitgenommen?
Ja, also der Donnerstag war geprägt von einer großen Sitzung auch zu Therapiealgorithmen. Und wenn wir aber Therapien diskutieren, auch intensivierte Immuntherapien, auch Therapien bei Älteren, müssen wir auch immer die Risiken mit in Betracht ziehen. Und was man klar sagen muss, ist, dass es nicht viele neue Daten gab zu Risiken überhaupt. Es gab das war schon am Mittwoch auch eine Session über Infektionsrisiken bei den MS-Medikamenten. Da wurde aber im Wesentlichen nur die Sicherheitsdatenlage zusammengetragen von dem, was bekannt ist. Und wenn ich das irgendwie im Groben einmal zusammenfasse, ist, dass wir natürlich mit PML ein Risiko haben, was vor allem fürs Natalizumab da ist, aber auch seltener bei anderen Medikamenten auftreten kann, dass wir die Lymphopenie als ein Risikomarker haben, vielleicht für Infektionen, Herpesinfektionen spielen eine Rolle.
Ist natürlich auch die Frage immer die Behandlungsdauer. Ne? Wir wissen es natürlich von Natalizumab sehr gut, dass mit steigender Expositionsdauer wir dann auch höhere PML-Risiken eingehen. Das ist möglicherweise auch, wenn wir jetzt über sehr, sehr lange Therapieverläufe, auch zum Beispiel auf Anti-CD20-Therapie reden, glaube ich, noch nicht so richtig gut einzuschätzen, was dann zum Beispiel auch mit Tumor-Surveillance passiert, wenn man das jetzt 20 oder 30 Jahre so eine B-Zell-Depletion macht.
Also das sind sicher total, das sind spannende Themen, das sind große Themen, die wichtig sind. Mit dem Auftreten von Tumoren, das ist ein total wichtiger Punkt. Das müssen wir rauskriegen. Mit den Infektionen können wir natürlich auch eine gewisse Prophylaxe durch zum Beispiel durch Impfungen oder auch mit den Tumoren durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen bewirken. Und das wird auch in diesen Sessions einfach nochmal gesagt. Und was ich da spannend fand, ist, dass Untersuchungen vorgestellt worden sind zur Gelbfieberimpfung. Die sind relativ neu veröffentlicht worden. Da hat man ja immer davon abgeraten bei MS. Und die haben keine Erhöhung der Schubrate gezeigt. Das sind natürlich kleine Kohorten und auch eine zur
Ist ja eine
Lebendimpfung.
Lebendimpfung, ne?
Und zwar eine total immunogene Lebendimpfung. Dann aber auch zu VZV und MMR. Kleine Patientengruppe, aber immerhin um die 70, ohne dass man gesehen hat, dass sie danach mehr Schübe, Kernspinnaktivität oder auch EDSS-Progression gekriegt haben. Also das heißt, das kann man erwägen. Und was Sie auch vorgestellt haben, sind so kleine Daten, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt dringlich eine Immuntherapie starten muss, zum Beispiel erstmal mit einer Impfung anfängt, dass man vielleicht sogar mal bridged mit Natalizumab, wenn man auch, das ist ja alles immer eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung, weil wir wissen, dass wir eine schlechte humorale Impfantwort haben können bei Anti-CD20. Aber dann macht es zum Teil auch immer noch Sinn, auch das wurde vorgestellt,
Ja, ich
dass
glaube, es ist
man zum
ganz
Beispiel
wichtig, ne? Dass man,
vermehrt impft.
ja,
Bei
genau.
Herr B, dass man 4 Impfungen macht und dann auch einen Titeranstieg sieht. Ne?
Ja, und man muss ja immer auch das Risiko der MS gegen das Risiko einer fehlenden Impfung gegenüberstellen, im Einzelfall, ne? Dann sind solche Bridging-Konzepte zum Beispiel wichtig.
Ja, und da, das kam auch jetzt noch mal ganz klar raus, gibt ja die Empfehlung, auch noch mal gegen Corona zu impfen. Auch, dass die Infektion ist meistens schlimmer als die Impfung. Ne? Also die Schübe, es sind nicht vermehrt Schübe nach den Impfungen gegen Covid-19, aber es können auch Schübe auftreten nach der Infektion. Von daher wirklich impfen, darauf achten, schon früh impfen. Und ich möchte es mir nochmal ein Anliegen zu sagen, wir haben ja dieses Projekt WAKMAK. Da gibt es auch so einen Impfempfehlungsbrief auf der Seite. Das kann sich jeder Neurologe runterladen und das auch gerne weitergeben. Aber jetzt müssen wir unbedingt noch in diesem Podcast zu unseren Therapiealgorithmen kommen. Das war nämlich eine wirklich spannende Session, wo wir ja beide drin waren. Philipp, was waren da deine Highlights?
Ja, ich glaube, also eingangs hat man erstmal wieder verglichen, Hit Hard and Early Konzept, Innerkohorte von Patienten, die, wo man verglichen hat, früher Einsatz von hocheffektiver Therapie gegen späteren, gegen Eskalationsapproach und da haben wir ja große Real-World-Evidence-Daten und auch erst aus einer kontrollierten Studie gezeigt, dass der frühe Einsatz der hocheffektiven Therapie hinsichtlich Schubratenreduktion, Behinderungsprogression und SPMS-Konversion überlegen ist. Und ich denke, da haben wir sehr große Evidenz inzwischen für. Die Frage ist, wenn wir jetzt gerade über Safety gesprochen haben, ob das jetzt für alle Patienten gelten soll und in allen Altern. Da wurde ja auch so ein bisschen über Alter gesprochen. Was hast du denn da mitgenommen? Es gab ja einen Vergleich auch zwischen älteren Patienten, Wirksamkeit, hocheffektive gegenüber.
Ja, das war eigentlich auch ganz spannend. Diese hocheffektiven Therapien, das haben schon ein bisschen diese Subgruppenauswertung von den Zulassungsstudien gezeigt. Das wirkt einfach besser auf alle Parameter, die wir haben, sei es Kernspinnen, Schubraten oder Behinderungsprogression, wenn wir es früh einsetzen. Und ein bisschen haben die Studien das auch bestätigt, dass der Einsatz der hocheffektiven Therapien vor allem bei Jüngeren beneficial ist, also gut ist. Aber das wurde auch gezeigt, also wenn man sollte sie trotzdem behandeln, weil die Immuntherapie an sich trotzdem auch bei über 40-Jährigen einen Effekt hat und es eher die Gesamtzeit der Behandlung war, die dann einen Effekt hatte, aber nicht mehr stratifiziert nach höher effektiver Therapie versus Plattformtherapie.
Ja, ich fand da auch ganz wichtig, dass die Krankheit, das wird dann in einem Talk direkt danach von der UCL-Kohorte nochmal dargestellt, wo man sich den Einfluss von Early-Onset gegenüber Late-Onset-MS angeschaut hat. Und da kam letztendlich raus, dass es die Krankheitsdauer ist, die entscheidend ist. Wenn jemand erst im späten Alter MS entwickelt, hat er ein höheres Risiko, Behinderungsprogression zu erleiden oder auch schwere Behinderung von Schüben mitzunehmen. Häufig weniger Schübe, aber die dann schwerer. Und bei denen ist es so, Late Onset gegenüber Early Onset haben die Therapien letztendlich eine gleiche Wirksamkeit. Und man muss auch da wieder für den Patienten individuell stratifizieren, auf was für eine Therapie einstellt. Und auch beim Late Onset durchaus auch mit hocheffektiven Therapien reingehen, wenn man den Eindruck hat, dass der vielleicht einen ungünstigen Verlauf nehmen könnte, der Patient.
Wir haben natürlich vor diesem Podcast schon mal auch ganz kurz auch gesprochen, wer in welchen Sessions war. Und witzigerweise, in dieser waren wir beide zusammen drin und fanden einen Vortrag, glaube ich, am spannendsten, ja. Philipp.
Also ich fand.
Das war der über die hämatopoetische Stammzelltransplantation im Vergleich dann mit Alemtuzumab und Ocrelizumab. Philipp, was hast du da mitgenommen? Was würdest du sagen? Warum fandest du den spannend?
Das war letztendlich retrospektive Analyse von Real-World-Daten, monozentrisch von einem großen Zentrum, wo autologe hämatopoetische Stammzelltransplantationen gemacht werden. Und man hat letztendlich herausgefunden, dass in Propensity-Score gematchten Kohorten die Wirksamkeit, was Schubratenreduktion angeht, der Stammzelltransplantation überlegen war gegenüber Alemtuzumab, aber fast nicht mehr überlegen war gegen Anti-CD20-Therapie mit Ocrelizumab.
Wobei da die Follow-up-Zeit auch ein bisschen kürzer war, das muss man auch einschränkend sagen.
Auf jeden Fall. Und natürlich ist immer die Frage, wie gut klappt so ein Propensity-Score-Matching, sind vielleicht doch nicht ganz exakt die gleichen Patienten. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass die Behinderungsprogression eben sich durch die Stammzelltransplantation nicht besser war als Ocrelizumab und auch nicht besser als Alemtuzumab in dieser Kohorte. Es war jetzt auch keine riesengroße Studie. Um die 30 Patienten in dem Arm waren das, glaube ich. Aber immerhin scheint es so zu sein, dass die Stammzelltransplantation im späten Stadium der MS sicherlich nicht die Heilung bringt und auch nicht der heilige Gral ist, sondern wir müssen weiter suchen. Und da warten wir natürlich jetzt auch auf Therapien, die Wirksamkeit auf das innate Immunsystem haben können.
Aber da wurden ja auch Fragen gestellt nachher und also zum Beispiel mein persönliches Fazit ist eine Stammzelltransplantation nicht, bevor ich nicht einen Anti-CD20-Antikörper ausprobiert habe und das am besten früh im Krankheitsverlauf.
Ja, wahrscheinlich macht es auch Sinn, so eine Stammzelltransplantation eher früher als später zu machen und man muss halt sehr genau überlegen, bei welchen Patienten das sinnvoll ist. Das war also unsere zweite Episode der täglichen Neuro-News-Updates aus Mailand. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. oder einfach nach Nervennahrung Podcast googeln. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Kerstin und bei Ihnen als Zuhörer und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.